بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. Heute die Verse, heute Verse, die wir uns anschauen, sind 156 bis 164, inshallah. Und ich lese mal die Verse vor, direkt in deutscher Sprache wie immer. 156. Vers, Surat Al-Imran. O, die ihr glaubt, seid nicht wie diejenigen, die ungläubig sind und von ihren Brüdern, wenn sie im Lande umhergereist sind oder sich auf einem Kreuzzug befunden haben, sagen, wenn sie bei uns geblieben wären, wären sie nicht gestorben und nicht getötet worden. Damit Allah dies zu einer gramvollen Reue in ihren Herzen mache. Allah macht lebendig und lässt sterben. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Und wenn ihr auf Allahs Weg getötet werdet oder sterbt, so sind Vergebung von Allah und Erbarmen fürwahr besser als all das, was sie zusammentragen. Und wenn ihr sterbt oder getötet werdet, so werdet ihr fürwahr zu Allah versammelt werden. Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Wärst du aber schroff und hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinanderlaufen. So verzeihe ihnen, bitte für sie um Vergebung und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Und wenn du dich entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah. Gewiss, Allah liebt die sich auf ihn Verlassenden. Wenn Allah euch zum Sieg verhilft, so kann keiner euch besiegen. Doch wenn er euch im Stich lässt, wer ist es denn, der euch dann nach ihm noch helfen könnte? Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen. Es steht keinem Propheten zu, etwas zu veruntreuen. Und wer etwas veruntreut, wird das, was er veruntreut hat, am Tag der Auferstehung bringen. Dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Ist denn jemand, der Allahs Wohlgefallen folgt, wie einer, der sich Allahs Missfallen zuzieht und dessen Zufluchtsort die Hölle ist, ein schlimmer Ausgang? Sie nehmen unterschiedliche Rangstufen bei Allah ein, und Allah sieht wohl, was sie tun. Allah hat den Gläubigen wirklich eine Wohltat erwiesen, als er unter ihnen einen Gesandten von sich selbst geschickt hat, der ihnen seine Zeichen verliest und sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie zuvor wahrlich in deutlichem Irrtum befanden. Obgleich sie sich davor wahrlich in deutlichem Irrtum befanden. Bismillah, bitten Allah subhanahu wa ta'ala darum, dass er uns den Erfolg verleiht, diese Verse richtig zu verstehen und sie auch umzusetzen. Die Verse sind immer noch im Anschluss auf die Schlacht von Uhud, die Ghazwat Uhud, die Schlacht von Uhud, und was sich darauf an Resultaten ergeben hat. Und als Nachtrag dazu schauen wir uns zum Beispiel nochmal den 154. Vers an, in dem uns Allah subhanahu wa ta'ala mitgeteilt hat, dass eine der Belohnungen derjenigen, die standhaft mit dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam geblieben sind, Allah hat für sie eine Gnade erwiesen und hat auf sie Sicherheit und Schläfrigkeit herabgesandt. Nachdem sie also die Schlacht verloren hatten und viele geflüchtet waren, hatte auch diejenigen noch im Schlachtfeld, noch auf dem Schlachtfeld, wo sie sich befanden haben, Sicherheit und Schläfrigkeit herabgesandt, nachdem die Schlacht vorbei war. Und wie wir wissen, hat Allah subhanahu wa ta'ala dafür gesorgt, dass er hat in die Herzen der Mushrikin Schrecken gesetzt, Angst gesetzt, sodass sie nicht danach trachteten, die Muslime ganz auszulöschen. Und zu diesem Vers, ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى طَائِفَةً مِنْكُمْ, dann sandte er nach dem Kummer Sicherheit auf euch herab, Schläfrigkeit, die einen Teil von euch überkam. Und das ist die eine Lesart. Und nach der anderen Lesart von Hamza Kisa im Khalaf heißt es Tarsha Ta'ifatan Minkum anstatt Yarsha. Und was dann bei Yarsha Ta'ifatan Minkum bezieht sich dies auf die Sicherheit. Das heißt, die Sicherheit ist diejenigen, die einen Teil von euch überkam. Und bei der anderen Lesart Tarsha Ta'ifatan Minkum, das heißt, die Amanah, die Sicherheit, sie hat einen Teil von euch überkommen. Und deswegen bezieht sich auf beides, denn alles kommt von Allah subhanahu wa ta'ala. So hat ein Teil von den Gläubigen, also hat diese gläubigen, standhaften Menschen, hat sie sowohl Schläfrigkeit hat sie bekommen, als auch Sicherheit von Allah subhanahu wa ta'ala. Jawohl. Des Weiteren erzählt uns Abu Talha radiallahu anhu arda. Abu Talha radiallahu anhu war einer von den Sahaba, die standhaft geblieben sind, und er sagt radiallahu anhu, Ruschina wa nahnu fi masafina yawm Uhud. Das heißt, uns hat diese Schläfrigkeit und Sicherheit überkommen, während wir noch in unseren Kampfstellungen waren am Tag von Uhud. Und dann sagt Anas radiallahu anhu, der diese Überlieferung, der das überliefert über Abu Talha, kana fi man ghashiyahu an-nu'as. Das heißt, Anas sagte, Abu Talha gehörte zu denjenigen, die die Schläfrigkeit auch bekommen hat. Yawma idhin. Qala faja'ala sayfi yasqutu min yadi wa akhudhuhu wa yasqutu min yadi wa akhudhuhu. Dann sagt Abu Talha radiallahu anhu, also ich habe mein Schwert genommen und dann ist es mir vor Schläfrigkeit aus der Hand gefallen. Und dann habe ich wieder genommen und ist mir wieder aus Schäfchen aus der Hand gefallen. Und dann habe ich wieder genommen und so weiter und so fort. Und dann sagte Abu Talha radiallahu anhu wa arda, وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى الْمُنَاقِدُونَ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌ إِلَّا أَنفُسُهُمْ أَجْبَنُ قَوْمٍ وَأَرْعَبُهُ وَأَخْذَلُهُ لِلْحَقِّ. Sagte Abu Talha, als Beschimpfung gegen diejenigen, die von der Schlacht geflohen sind, er sagte, und diese andere Gruppe da, die den Vertrag gebrochen hat, nichts hat sie gekümmert außer sich selbst. Sie sind die feigesten Leute gewesen, die am meisten Angst gehabt haben und diejenigen, die betrogen haben. Dieser Hadith ist bei Bukhari und bei Tirmidhi überliefert worden. Und den Wortlaut, den ich vorgelesen habe, ist der von Tirmidhi gewesen. So, und dann haben wir im folgenden Vers gelesen, dass was war der Grund, warum sie diese Niederlage erlitten haben. Allah sagt gewiss im 155. Vers, gewiss diejenigen von euch, die sich an dem Tag, da die beiden Heere aufeinander trafen, abkehrten, ließ nur der Shaitan straucheln durch etwas von dem, was sie begangen haben. Also sie haben eine Sünde begangen und sie ist offensichtlich, das als Korrektur vom letzten Mal, sie ist offensichtlich nach manchen Tafsir-Gelehrten einfach die Tatsache, dass sie die Anordnung des Nabi missachteten, als er ihnen angeordnet hatte, diejenigen Speerwerfer auf dem Berg zu bleiben und überhaupt alles standhaft zu bleiben, haben sie sich nicht daran gehalten und dadurch konnte der Shaitan sie ins Straucheln bringen, weil sie haben ja erst gemacht, was der Prophet auf einmal wollte, danach haben sie den Befehl missachtet und danach kamen die Kuffar, um sie zu bekämpfen und dann sind sie geflohen. Hätten sie also den Befehl nicht missachtet, hätten sie standhaft weitergekämpft. Ja. Und daraufhin sagt Allah subhanahu wa ta'ala, o die ihr glaubt, um uns zu zeigen, um uns zu befehlen, dass wir nicht so sein sollen wie sie. O die ihr glaubt, seid nicht wie diejenigen, die ungläubig sind. Und von ihren Brüdern, wenn sie im Land umhergereist sind oder sich auf einem Kreuzzug befunden haben, sagen, wenn sie bei uns gewesen wären, wären sie nicht gestorben, nicht getötet worden. Also, dieser Vers ist ein fundamentaler Vers in Bezug auf Al-Qada und Al-Qadr, auf die göttliche Vorherbestimmung. Und zwar, genau das, was viele Menschen heutzutage ebenfalls machen, haben die Heuchler, und gemeint sind die Kuffar, das heißt die Heuchler, die mitgekämpft haben und dann, die Heuchler, die eben nicht mitgekämpft haben, die irgendwo zu Hause rumgesetzt sind und nicht zum Dschihad hinausgegangen sind, Allah subhanahu wa ta'ala sagt über sie, über zu den Gläubigen, seid nicht so wie diejenigen da, denn sie sagen zu ihren Brüdern, ja, das ist die Heuchler-Geschwisterschaft. Man sagt zu seinem Bruder, als Muslim sagt man Achi, mein Bruder. Und gemeint ist die Iman-Geschwisterschaft, man ist ein Bruder im Glauben. Ja. Und sie sind die Brüder in der Heuchelei. Und das ist hier, was Allah meint. Ja. Als er sagte, waqalu li ikhwanihim, sie sagten zu ihren Brüdern, also zu ihren Brüdern in der Heuchelei. Wenn sie im Land umhergereist sind, also sie sagen zu denjenigen, die mit dem Propheten hinausgezogen sind, sagen sie, wärt ihr nicht hinausgezogen, wenn sie bei uns geblieben wären, wären sie nicht gestorben, nicht getötet worden. Also bleibt lieber wie wir zu Hause sitzen und genießt euer Leben, anstatt dass ihr mit dem Propheten sallam auf Kriegszug geht. Und das ist genau die gleiche Aussage wie viele Leute heutzutage und sie ist eine Leugnung des Al-Qadar und Al-Qadar, wie ich vorhin gesagt habe. Denn Allah subhanahu wa ta'ala macht es uns völlig klar in diesem Vers und in vielen anderen Versen, dass das Sterben und Leben nicht davon abhängt, ob man im Krieg ist oder zu Hause sitzt. Denn der Engel des Todes, der kommt, wann Allah subhanahu wa ta'ala es bestimmt hat, dass er sterben soll, die Person. Ja? Egal, ob die Person zu Hause sitzt oder im Krieg ist, die Ursache, wodurch er dann stirbt, das kann von vielerlei Art sein. Aber dass er, der Mensch sterben wird zu einem bestimmten Zeitpunkt, ist schon festgeschrieben, seitdem er in dem Bauch seiner Mutter ist. Ja? Das, am 120. Tag wird schon bestimmt, wann diese Person sterben wird. Also es ist ein billiges Argument zu sagen, wären sie zu Hause gewesen, dann wäre es nicht passiert. Nein, es wäre trotzdem passiert. Und wie Allah im 154. Vers unmissverständlich uns zum Ausdruck gebracht hat, er sagte, قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. Allah SWT sagt, wenn ihr auch in euren Häusern gewesen wäret, wären diejenigen, denen der Tod vorgezeichnet war, an den Stellen erschienen, wo sie als Gefallene liegen sollten. Also es war bestimmt von Allah, dass sie zu diesem Zeitpunkt an dieser Stelle sterben werden. Ob sie mitgehen, nicht mitgehen, dort werden sie sterben. So ist es bestimmt worden. Deswegen ist die einzige Lösung, dass man sich an das hält, was der Prophet s.a.w. sagt, dann wird man, weil die Person, selbst wenn sie nicht, ob sie gehorchen, nicht gehorchen, das Ende wäre für sie zu diesem Zeitpunkt, diesem Ort sowieso geschehen. Ja. Und also sie denken, dass wenn sie nicht hinausgezogen werden, nicht mit dem Propheten s.a.w. nach Uhud gegangen wären, oder wenn eine Person auf Reise geht und auf einer Reise stirbt, sie denken, wäre die Person nicht auf Reise gegangen, wäre sie zu Hause geblieben, wäre sie nicht gestorben. Und das gleiche sagen heutzutage Leute wie zum Beispiel auch in Bezug auf die Hajj. Ja? Sagen sie die Leute, wenn sie nicht, die gestorben sind, wenn sie nicht gegangen wären, wären sie dort nicht gestorben und es war dort so heiß und es war zu anstrengend für sie, sie waren zu alt und was nicht was. Aber sie vergessen, dass Allah subhanahu wa ta'ala schon vorher bestimmt hat, dass sie zu einem bestimmten Zeitpunkt sterben werden. Ja. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala uns etwas sehr Wichtiges. Er sagt, damit Allah dies zu einer gramvollen Reue in euren Herzen mache. Das heißt, das Ergebnis ihrer Worte, was sie da geäußert haben, ist einfach nur, dass sie bereuen, was sie getan haben. Das heißt, sie bereuen dass sie nicht hinausgezogen sind, entweder weil sie dann die Kriegsbeute nicht bekommen, die anderen bekommen, oder weil sie nicht als Märtyrer gestorben sind. Ja? Und das heißt, das Ergebnis ihrer Worte ist nichts anderes als Reue in ihren Herzen gewesen. Und sie haben nichts davon. Und Allah sagt gleich darauf, Allah macht lebendig und lässt sterben. Allah macht lebendig und lässt sterben. Ja? Und wir sagen, Allah subhanahu wa ta'ala sagt gleich danach, Allah macht lebendig und lässt sterben. Also, das daheim sitzen bleiben ist kein Grund davon, dass man am Leben bleibt, sondern Allah ist derjenige, der Leben schenkt. Er ist Al-Muhyi. Und das Sterben lassen ist auch, die Tatsache, dass er das sterben lässt, bedeutet auch, dass wenn man also zum Kampf hinausgeht, ist das nicht der Grund, dass man stirbt, sondern der Grund, dass man stirbt, ist Allah subhanahu wa ta'ala, er denjenige ist, dass er dein Leben, wenn er dein Leben weggenommen hat, dann bist du gestorben. Ja. Das kann überall passieren. Und was ihr tut, sieht Allah wohl. Wallahu bima ta'maluna basir. Also spricht Allah subhanahu wa ta'ala diese Menschen direkt an, die Gläubigen, und in einer anderen Lesart von Ibn Kathir und Hamza Kisai und Khalaf heißt es Wallahu bima ya'maluna basir, und Allah sieht sehr wohl, was sie tun, also diejenigen, die sich abhalten, die nicht mit dem Propheten hinausgezogen sind oder die sich abwenden und so weiter und so fort, allgemein alle diejenigen, die sich nicht an das halten, was Allah sagt, und auch an diejenigen, die sich halten an das, was Allah sagt. Insofern ist es eine Drohung, eine Warnung und gleichzeitig auch eine Vorbotschaft, weil, wie wir öfter gesagt haben, Alhamdulillah, müssen wir unsere Taten nicht irgendwie aufschreiben und uns rechtfertigen für unsere guten Taten, die wir am jüngsten Tag vorbringen, sondern Allah subhanahu wa ta'ala übernimmt all dies für uns und er wird uns überhaupt nicht ungerecht behandeln. Und wenn ihr auf Allahs Weg getötet werdet oder sterbt, so sind Vergebung von Allah und Erbarmen für was besser als all das, was sie zusammentragen. Und das heißt also, wie der Anfang steht, was die Ungläubigen anhäufen. Das heißt, die Güte des Diesseits, weil viele Leute, sie haben Angst zu kämpfen für Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie sagen, also weil sie eben in diesem Leben noch viele Dinge erledigen möchten und Dinge erreichen möchten, sei es irgendwie Vermögen oder anderes. Aber das, was Allah subhanahu wa ta'ala bereitet hat für seine gläubigen Diener, ist besser als das, was wir in diesem Leben zusammenfangen. Einer von den wesentlichen Unterschieden ist das, was wir in Diesseits haben, ist begrenzt, und das, was im Jenseits ist, ist unbegrenzt, also gibt es keinen Vergleich zwischen etwas Begrenztem und etwas Unbegrenztem. Und dies ist die Lesart von Hafs, aber in der anderen Lesart لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا تَجْمَعُونَ. Das heißt, so sind Vergebung von Allah und Erbarmen für sie besser als das, was ihr zusammentragt. Was ihr zusammentragt. Also einmal sind die Menschen direkt angesprochen und einmal ist es, sind die Ungläubigen angesprochen. Dann im nächsten Vers. Und wenn es sterbt oder getötet werdet, so werdet ihr fürwahr zu Allah versammelt werden. Und der Vers ist deutlich und klar, wie alle Verse eigentlich hier, besonders in dieser Geschichte. Wenn ihr, ob man stirbt oder getötet wird, in beiden Fällen ist das Ergebnis dasjenige, dass man zu Allah versammelt wird und dann wird man zur Rechenschaft gezogen. Und das Einzige, was praktisch in unserer Hand liegt, ist, dass wir mehr oder weniger bestimmen, wie die Rechenschaft uns aussehen wird. Das heißt, ob Allah subhanahu wa ta'ala Argumente gegen uns haben wird oder es nur Argumente, also für uns geben wird. Das liegt in unserer Hand, indem man Gutes tut oder indem man Sünden vermeidet. Aber in beiden Fällen werden wir vor Allah subhanahu wa ta'ala stehen. Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Wärst du aber schroff und hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinandergelaufen. Oder so würden sie wahrlich um dich auseinanderlaufen. So verzeihe ihnen, bitte für sie um Vergebung und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Und wenn du dich entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah. Gewiss, Allah liebt die sich auf ihn Verlassenden. Dieser Vers, liebe Geschwister, nachdem viele, die meisten Fahnenflucht begangen haben, was zu den großen Sünden gehört, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn er wollte, hätte er sie schroff anfahren können und hätte auf sie hinabschauen können und hätte sie züchtigen können, er hätte sie mit ihnen abrechnen können und hätte sie bestrafen können, gerichtlich, ja, weil er ist der Richter. Also er ist praktisch derjenige, der die Gesetze Allahs auf dieser Erde umsetzt. Und er ist der Imam der Muslime. Und keiner hätte ihm darin widersprochen. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, durch den Erfolg, den Allah subhanahu wa ta'ala ihm verliehen hat, ist er eben nicht mit ihnen schroff und hartherzig umgegangen. Sondern, wie Allah subhanahu wa ta'ala ihm beschrieben hat, er sagte, durch Erbarmen von Allah. Und das ist auch eine Erinnerung an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, damit er sich nicht irgendwie selbst preist, ja, sondern dass all das Gute von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Auch die guten Charaktereigenschaften des Propheten sallallahu alaihi wasallam sind auf Allah subhanahu wa ta'ala zurückzuführen, kommen ganz alleine von ihnen. Durch Erbarmen von Allah bist du mild zu ihnen gewesen. Das heißt, er hat also diejenigen, die Fahnenflucht begangen haben, nicht schroff angefahren, sondern er hat ihnen vergeben, ist mit ihnen gut umgegangen. Wärst du aber schroff und hartherzig, so würden sie wahrlich rings um dich auseinanderlaufen. Und hier sehen wir, natürlich wieder einer der großartigen Charakterzüge des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der ja von Allah subhanahu wa ta'ala im Surat Nun Al-Qalam beschrieben worden ist, als dass er einen großartigen Charakter hat, der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und man muss sich nur vergegenwärtigen, dass in dem Moment, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam in der Schlacht war, in Uhud, mit seinen Freunden, und dann die meisten Leute plötzlich wegrennen und er nur noch übrig bleibt mit wenigen Leuten, unter ihnen Abu Talha radiallahu anhu, und plötzlich, und er ruft sie auch noch zurück und sie kehren nicht zurück und kümmern sich überhaupt nicht um ihn. Das heißt, es hätte sein können, dass er stirbt. Es hätte sein können, dass die Freunde des Propheten, besonders die standhaft zu ihm sterben, wie viele deswegen auch ins Leben gekommen sind, unter ihnen Hamza, radiallahu anhu wa arda. Trotzdem ist er nicht mit ihnen schroff umgegangen. Ja? Das heißt, es hat Menschenleben gekostet, wertvolles Menschenleben gekostet, unter anderem sein eigener Onkel, aber trotzdem hat er ihnen vergeben. Ja. Möge Allah also mit ihm zufrieden sein und möge Allahs Barmherzigkeit und Segen auf ihn herabgesandt werden. Und er ist nicht umsonst der Edelste der Gesandten und ihr Führer. Also so würden sie wahrlich rings um dich auseinanderlaufen. Und es hätte also, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam zu ihnen schroff gewesen wäre, was sein Recht gewesen wäre im Moment, dann hätten sie vielleicht manche von ihnen sogar Ritter gemacht. Manche von ihnen wären sogar vielleicht vom Islam abgekommen, durch einen schlechten Charakter zu. Ja. So verzeihe ihnen bitte für sie um Vergebung und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate. Tafsir heißt, so verzeihe ihnen, das heißt in Bezug auf das, was sie dir persönlich antun. Verzeihe ihnen, wenn sie Fehler machen, dir gegenüber. Das heißt, dein Recht kannst du ihnen vergeben. Ja? Kannst absehen von deinen Rechten ihnen gegenüber. Bitte für sie um Vergebung, also bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn wenn sie beim Dschihad den Rücken kehren, dann haben sie Allah subhanahu wa ta'ala zuwider geleistet, also ungehorsam waren sie ihm gegenüber, und dafür soll der Prophet dann auch noch für sie um Vergebung bitten, die zweite Sache. Und die dritte Sache noch zusätzlich, und ziehe sie in den Angelegenheiten zu Rate, wie Allah sagte, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, das Wort auch im Arabischen شَاوِرْهُمْ ist das ist aus dem gleichen Wort, wie Ashura, und das ist der islamische Vorgehensweise eines Führers, und die Tafsir-Gelehrten sagen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sogar zu seinem Propheten sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, ziehen sie in den Angelegenheiten zu Rate, dann wie steht es dann mit anderen Menschen? Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er war der Vollkommenste in Verstand und im Körper, in Bezug auf seinen Körper und in Bezug auf Intelligenz und alles Mögliche. Und er war derjenige, der sich, das ist das Wichtigste, er ist derjenige, der sich in Bezug auf die Scharia am besten auskennt. Und er braucht niemanden zu fragen, wenn es im Halal und Haram geht. Und darum geht es auch gar nicht, sondern es geht um andere Angelegenheiten. Es geht auch nicht darum, was Allah subhanahu wa ta'ala liebt oder nicht liebt. Es geht um diesseitige Dinge. Auch auf das Jenseits bezogen, wenn es zum Beispiel geht darum, ob sonst die Krieg führen oder kein Krieg führen, was sonst, also Angelegenheiten, in denen es nicht darum geht, was halal und haram ist, sondern also nicht um Angelegenheiten geht, die der Prophet wo er die Aufgabe hat, das zu vermitteln, und sie nicht. Aber wir wissen, dass der Prophet in vielen Angelegenheiten auch als Mensch gehandelt hat, und in diesen Angelegenheiten soll er auch seine Freunde zu Rate ziehen. Und wir wissen, dass das zu Rate ziehen von anderen Leuten führt dazu, dass die Herzen sich vereinen. Das ist klar. Jeder weiß das. Und die Vorteile, die sich durch Ashura, durch die Beratung ergeben, sind vielerlei. Und zu ihnen gehören, dass man Fehler aufdeckt oder Fehler vorbeugt, dass man Erfahrungen austauscht, dass man Vorschläge entgegennimmt und so weiter und so fort. Und jeder, der sich einmal der sich regelmäßig oder wenigstens einmal die Mühe gemacht hat, andere Leute zu Rate zu ziehen, um nicht immer zu denken, dass man selbst am besten weiß, er merkt, dass in der Schura sehr viel Segen ist. Aber wenn du dich nun entschlossen hast, dann verlasse dich auf Allah. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam als Führer zieht seine Freunde zu Rate in den verschiedenen Angelegenheiten. Und wenn er sich dann entschlossen hat, dann vertraut auf Allah subhanahu wa ta'ala und überlässt das Ergebnis Allah subhanahu wa ta'ala. Und die Entschlossenheit ist eine edle Sache. Also wenn man entschlossen ist und dabei auf Allah vertraut, nachdem man vorher alle Dinge getan hat, die einem in der Regel dazu bringen, dass man erfolgreich ist, wenn man diese drei Sachen erfüllt hat, dann mag das Allah subhanahu wa ta'ala. Und in einem Fall haben die Freunde des Propheten sallallahu alaihi wa sallam eine Belieferung, heißt, dass sie ihm geraten haben, Krieg zu führen. Und dann ist er nach Hause gegangen und hat dann sein Kriegsgewand angezogen. Und dann, als sie ihn gesehen haben, dass er sein Kriegsgewand angezogen hat, haben sie sich anders überlegt. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sinngemäß, es steht keinem Propheten zu, dass er sein Kriegsgewand ablegt, nachdem er also den festen Entschluss gefasst hat, in den Krieg zu gehen. Das ist, steht dem Propheten nicht zu. Gewiss, Allah liebt die sich auf ihn Verlassenden. Und in diesem Fall zweifellos gehören diejenigen dazu, die dem Propheten sallallahu alaihi wa sallam folgen, sobald der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sich entschlossen hat, etwas zu tun. Na. Und dieser Vers übrigens, auch wenn er in erster Linie oder offensichtlich so ausschaut, als hätte Allah subhanahu wa ta'ala die Sahaba oder diejenigen, die hier vom Krieg geflohen sind, beschimpft, was ja auch zweifellos der Sinn der Verse gewesen ist. Auf der anderen Seite betont es die bedeutende Stellung des Freundes des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, weil er seinen Propheten sallallahu alaihi wa sallam anordnet, ihnen zu verzeihen, ihnen zu vergeben, und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung zu bitten für sie, ja, und drittens sie auch noch an den Angelegenheiten zu Rate zu ziehen, natürlich gemeint ist nicht, dass man jeden Hund und Kunst zu Rate zieht, aber diejenigen von ihnen, die dazu imstande sind. Und das weist natürlich auch auf die edle Stellung von ihnen hin. Wenn Allah euch zum Sieg verhilft, im 166. Vers, wenn Allah euch zum Sieg verhilft, so kann euch keiner besiegen. Was beinhaltet dieser Vers? Der Vers beinhaltet ganz klar, dass wir Allah subhanahu wa ta'ala gehorchen müssen und dass wir Allah darum bitten müssen, dass er die Muslime zum Sieg verhilft, denn dann kann niemand ihnen etwas antun. Und wir wissen aus anderen Versen, dass Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat, in einem Vers hat Allah gesagt, إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. Das ist dieser Vers. In Tansurullah yansurkum, das heißt, wenn ihr Allah zum Sieg verhilft, dann wird er euch zum Sieg verhelfen. Also, wenn Allah euch zum Sieg verhilft, so kann euch keiner besiegen, doch wenn er euch im Stich lässt, wer ist es denn, der euch dann nach ihm noch helfen könnte? Das ist natürlich eine rhetorische Frage und die Antwort darauf ist niemand. Niemand könnte uns nach Allah subhanahu wa ta'ala zum Sieg verhelfen. Deswegen müssen wir den Sieg von ihm alleine verlangen. Und Allah sagt ja in einem unmissverständlichen Vers, dass der Sieg nur von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Ja. Und das ist die eine Art, diesen Vers zu übersetzen. Doch wenn er euch im Stich lässt, wer ist es denn, der euch dann nach ihm, nach Allah subhanahu wa ta'ala, oder außer ihm, außer Allah subhanahu wa ta'ala noch helfen könnte? Und der andere Übersetzung wäre es, doch wenn er euch im Stich lässt, wer ist es denn, der euch dann, nachdem er euch im Stich gelassen hat, noch helfen könnte? Ja, das ist eine grammatikalische Angelegenheit, die in den arabischen Tafsir angesprochen ist. Und auf Allah sollen sich die Gläubigen verlassen, möge Allah zu den gläubigen Menschen machen. Und hier sehen wir einen Hinweis auf folgende Sache, liebe Geschwister, dass wenn wir uns auf Allah subhanahu wa ta'ala verlassen sollen, was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir das tun, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam verlangt hat. Und das bedeutet, dass also nicht ein Verlassen auf Allah zu verlassen, al-Tawakkul, bedeutet also nicht, dass man nichts tut, sondern genau das Gegenteil, es bedeutet, dass man alles Mögliche tut, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit einem zufrieden ist. Und zwar indem man alles das umsetzt, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam und Allah subhanahu wa ta'ala sowieso von einem verlangt haben. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, es steht keinem Propheten zu, etwas zu veruntreuen. Und wer etwas veruntreut, wird das, was er veruntreut hat, am Tag der Auferstehung bringen. Dann wird jeder Seele in vollem Maß zukommen, was sie verdient hat, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Was heißt veruntreuen? Im Arabischen das Wort Yaghull, Ghalla, Yaghullu, bedeutet, dass man im Insgeheimen etwas von der Kriegsbeute wegnimmt. Das heißt, der Krieg ist vorbei, die Muslime haben gesiegt, und dann nimmt jemand sich von der Kriegsbeute, normalerweise man muss das zusammentragen, und dann der Imam, der Muslime, er ist derjenige, der es dann verteilt, aber wenn jemand einfach vorher irgendetwas weggenommen hat, was ihm nicht zusteht, und diese Angelegenheit ist im Fiqh Kitab al-Jihad klar und deutlich erklärt, also wer was von der Kriegsbeute erhält und so weiter und so fort. Wenn man etwas wegnimmt, was einem nicht zusteht, das gehört zu den großen Sünden, die wir in diesem Vers unmissverständlich mitgeteilt bekommen haben und auch in einem Hadith, den ich jetzt gleich vorlesen werde, inshallah. Es steht keinem Propheten zu, etwas zu veruntreuen. Das ist die eine Lesart, und der anderen, das ist die Lesart von Ibn Kathir, Abu Amr und Asim, unserer Lesart, und in den anderen Mutawatir Lesarten heißt es, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍ أَنْ يُغَلْ, und gemeint ist das Wort يُغَلْ, und nicht die anderen Worte, أَنْ يُغَلْ, das heißt, es steht keinen, oder es kann nicht sein, dass ein Prophet betrogen wird in Bezug auf die Kriegsbeute. Das kann nicht sein. Oder es kann nicht sein, in der Lesart, die wir als erstes vorgelesen haben, es steht kein Prophet zu etwas zu veruntreuen, oder es kann nicht sein, dass ein Prophet etwas veruntreut. Das kann nicht sein, das widerspricht ihrem Status, und sollte jemand irgendetwas einem Propheten vorgeworfen haben, dann ist es eine bloße Lüge. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatah. Allah weiß am besten Bescheid, wo er seine Gesandtschaft hinsetzt, die Zahler, das heißt, wen er zum Gesandten auserwählt. Das weiß Allah am besten Bescheid. Und er sucht dafür nur die edelsten Menschen aus, genauso wie er für die Propheten die edelsten Menschen ausgesucht hat. Er steht keinem Propheten zu, etwas zu veruntreuen. Das heißt also, etwas von der Kriegsbeute zu nehmen. Und er steht niemandem zu, etwas von der Kriegsbeute zu nehmen und dabei den Propheten zu betrügen. Und wer etwas veruntreut, wird das, was er veruntreut hat, am Tag der Auferstehung bringen. Was bedeutet das? Er wird es am Tag der Auferstehung bringen. Es bedeutet genau das, was wir daraus verstehen. Tun wir mal so, als hätten wir keinen Hadith, der uns diese Ayah noch verdeutlicht, dann würden wir Folgendes verstehen. Und zwar, wenn jemand etwas veruntreut hat, das heißt, irgendetwas geklaut hat, dann wird er genau diese Sache am Tag der Auferstehung mit sich tragen. Und er wird bloßgestellt werden vor allen Leuten und man wird sehen können, dass er etwas gestohlen hat. Und er wird erniedrigt werden von Allah subhanahu wa ta'ala und den Menschen. Und genau diese Sache, so lernen wir die Verse zu verstehen, solange der Prophet sallallahu alaihi wasallam sie uns nicht anders auslegt, verstehen wir genau die Bedeutung, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Und siehe da, wir schauen nach und wir finden, dass es eine Überlieferung gibt. Und diese Überlieferung befindet sich in fünf der sechs Kutub al-Sitta, also in allen, außer bei Tirmidhi, da habe ich es nicht gefunden. Und zwar ist Folgendes erzählt worden. Und zwar, also über das Verunglimpfen, das Veruntreuen. Und zwar, ihr wisst, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam die Juden von Khaybar besiegt hat. Und bei Khaybar gab es nichts Großartiges zu holen. Das heißt, die Kriegsbeute war eher also nicht viel wert. Es war kein Gold und kein Silber und kein großartiges Vermögen, sondern es ging mehr um Kleidungen, ja, und Ähnliches. Das ist, was die Sahaba dort als Kriegsbeute bekommen haben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam bekam am Tag von Khaybar einen schwarzen Sklaven geschenkt. Und man nannte ihn Mit'am. Und unterwegs, als sie dann losgezogen sind, hat er anscheinend das Kamel vorbereitet für den Propheten sallallahu alaihi wasallam, wird er, dieser Mit'am, von einem Pfeil getroffen und stirbt. Und dann sagten die Leute unter sich, Hani'an lahul Jannah. Masha'Allah, der ist jetzt im Paradies. Masha'Allah, der ist jetzt ins Paradies. Weil er mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam zusammen war und ein Diener des Propheten war und so weiter und so fort. Aber der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er dies hörte, sagte er Folgendes. Er sagte, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ الشَّمْلَةَ الَّتِي أَخَذَهَا يَوْمَ خَيْبَرْ مِنَ الْغَنَائِمِ لَمْ تُصِبْهَا الْمَقَاسِمْ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَارًا. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ich schwöre bei demjenigen, in dessen Hand meine Seele ist, das Kleidungsstück, das er am Tag von Khaybar von der Kriegsbeute genommen hat und es nicht also zu den Sachen gelegt hat, die verteilt werden sollten, es ist jetzt es ist für ihn Feuer, das aufgeleuchtet ist. Das heißt, er hat es angezogen bekommen und es brennt ihn seinen Körper. Und dieser Hadith, wie ich gesagt habe, ist in allen sechs Büchern außer bei Tirmidhi überliefert worden. Und dies, weil er nur ein Kleidungsstück gestohlen hat. Als der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Aussage gesagt hat, kamen dann nach und nach einige Menschen zu ihm sallallahu alaihi wasallam und gaben ihm einen Schnürsenkel zurück. Oder zwei Schnürsenkel zurück. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Shirakum min nar. Oder qala Shirakani min nar. Er sagte zu demjenigen, der den Schnürsenkel gebracht hat, dies ein Schnürsenkel aus Feuer. Oder zu demjenigen, der ihn zwei gebracht hat, dies sind zwei Schnürsenkel aus Feuer. Also es war gut für sie, dass sie zurückgegeben haben. Möge Allah uns von solchen Sachen bewahren. Aber hier sieht man, liebe Geschwister, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagte, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Wer also etwas Gutes tut im Gewicht eines Körnchens oder Stäubchens, der wird es sehen. Und ebenso, wer im Gewicht eines Körnchens Schlechtes tut, der wird es sehen. Und hier sehen wir, wie die Belohnung Allah subhanahu wa ta'ala ist. Sie ist sehr streng. Allah subhanahu wa ta'ala ist streng in Strafen, und will Allah uns vor seiner Strafe bewahren. Und hier sehen wir eine Sache, Schnürsenkel, was ist das wert? Unser einer sagt vielleicht, der Schnürsenkel ist ein paar Cent wert oder weißt du was. Und deswegen geht er mit solchen Sachen locker um. Wir bitten Allah, dass wir sterben in einem Zustand, bei dem wir von niemandem Rechten genommen haben. Aber zweifellos sagen wir, das Betrügen von den Muslimen allgemein, von der ganzen Gesellschaft, ja, dass man von
Staatskasse etwas kaut, zum Beispiel Muslimen oder ähnliches, das ist gewaltig. Ja. Und besonders dann auch noch versucht, den Propheten zu betrügen, aber es geht ja nicht um den Propheten allein selbst, sondern es geht darum, dass man die Muslime betrügt, dass man Allah subhanahu wa ta'ala betrügt. Er hat geurteilt, wie es verteilt werden muss, er hat vorgeschrieben, sein Gesetz sagt, die Kriegsbeute muss so und so verteilt werden und jemand mischt sich ein und macht es anders. Das ist eine Katastrophe. Also, wer etwas veruntreut, wird das, was er veruntreut hat, am Tag der Auferstehung bringen. Ja.
Dann kommen wir zum nächsten Vers von 262. Ist denn jemand, der Allahs Wohlgefallen folgt, wie einer, der sich Allahs Missfallen zuzieht und dessen Zufluchtsort die Hölle ist, ein schlimmer Ausgang? Sie nehmen unterschiedliche Rangstufen bei Allah ein und Allah sieht wohl, was sie tun. In diesen beiden Versen lernen wir, der Unterschied zwischen den Paradiesbewohnern ist es, dass sie nach Allahs Wohlgefallen streben und dafür werden sie das Paradies bekommen. Und das Gegenteil von ihnen sind die Höllenbewohner und sie streben nicht danach, Allahs Wohlgefallen zu folgen, sondern sie streben danach, Allahs Missfallen sich zuzuziehen. Und dann wird ihr Zufluchtsort die Hölle sein, das heißt der Ort, an dem sie dann bleiben werden. Und A'yadu billah, möge Allah uns davor bewahren. Sie suchen Zuflucht bei Allah vor der Hölle. Ein schlimmer Ausgang. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, sagt, dass dieser Ausgang schlimm ist, dann muss er wirklich schlimm sein. Und dann die Aussage Allahs, sie nehmen unterschiedliche Rangstufen bei Allah ein, zeigt uns, dass es gibt zwar nur zwei Gruppen am Tag der Auferstehung, es gibt Höllenbewohner und Paradiesbewohner, aber die sind alle von unterschiedlichen Stufen. Nicht alle im Paradies sind auf der gleichen Stufe und nicht alle in der Hölle sind auf der gleichen Stufe. Die Propheten sind über den As-Siddiqin und die Siddiqin sind über den Shuhada und Shuhada sind über den Salihin und ebenso gibt es auch in der Hölle Rangstufen. Wir wissen, dass die am schlimmsten auf der untersten Rangstufe sind diejenigen, die Heuchler gewesen sind. Möge Allah uns vor der Heuchlerei bewahren, vor der Heuchelei bewahren und auch vor den Eigenschaften der Heuchelei, vor jeglicher Eigenschaft der Heuchelei. Und Allahs Aussage und Allah sieht wohl, was sie tun, das ist eine Warnung für die Ungläubigen und Sünder und ein edler Vers für diejenigen, die Gutes tun, denn Allah subhanahu wa ta'ala wird einem seine gute Tat nicht verloren, unvergeltend lassen. Allah hat den Gläubigen wahrlich eine Wohltat erwiesen, als er unter ihnen einen Gesandten von ihnen selbst geschickt hat, der ihnen seine Zeichen verliest und sie läutert und sie das Buch und die Weisheit lehrt, obgleich sie zuvor wahrlich in deutlichem Irrtum befanden. Obgleich sie sich zuvor wahrlich in deutlichem Irrtum befanden. Die Aussage Allahs, dass er uns eine Wohltat erwiesen hat, ist eine gewaltige Wohltat, und zwar welche? Dass er unter uns einen Gesandten erweckt hat. Und gemeint ist Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und was heißt ein Gesandten unter uns von uns selbst? Manche haben gesagt, gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala hier die Qurayshiten oder die Araber anspricht und ihnen eine Gnade erwiesen hat, dass er einen Propheten von ihnen geschickt hat und den sie selbst kennen. Sie kennen seine Herkunft, sie kennen seinen Charakter, sie kennen wo er aufgewachsen ist, sie wissen, wie er aufgewachsen ist und so weiter und so fort. Sie kennen seine Lebensumstände. Also kannten sie ihn in- und auswendig und so hatten sie also keinen Grund, ihn irgendwie der Lüge zu bezichtigen. Und das war eine Gnade von Allah subhanahu wa ta'ala, eine Wohltat von ihm, eine Ni'mah, ja. Und dann würde sich diese Gnade, natürlich weil sie auch die gleiche Sprache sprechen wie er, beziehen auf alle Menschen, die Arabisch sprechen, bis an den heutigen Tag, bis an den Tag der Auferstehung, ist eine Ni'mah. Und das ist zweifellos der Fall. Die zweite Auslegung ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala, als er gesagt hat, als er unter ihnen einen Gesandten von ihnen selbst geschickt hat, ist nach der zweiten Ansicht der Tafsir gelaten, gemeint damit, dass er einen Mensch geschickt hat, einen Menschen geschickt hat und nicht einen Engel oder etwas anderes, sondern einen Menschen, der unter uns lebt, den wir fragen können, der uns antwortet, der uns unser Leben vorlebt, das wir zu leben haben. Ja?
also dass wir ein lebendiges Beispiel sehen können, dass so etwas möglich ist. Und der uns seine Zeichen verliest, ja, und den man fragen kann über die Worte, was sie bedeuten und so weiter und so fort. Also das ist eine gewaltige Gnade Allahs gewesen. Ja. Und hätte Allah einen Engel zu uns geschickt, dann hätten die Menschen vielleicht gesagt, wie sollen wir denn so gut sein wie ein Engel, und er ist doch ein Engel und so weiter und so fort. Der uns seine Zeichen verliest, also die Verse des Koran offensichtlich, und sie läutert vom Kuffer, und sie das Buch und die Weisheit lehrt, das Buch der Koran, die Weisheit ist zweifellos die, auf jeden Fall, mindestens die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, denn die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam ist die vollkommene Weisheit, sie erklärt uns, wann wir zu welchem Zeitpunkt das Richtige oder was das Richtige ist, was wir zu welchem Zeitpunkt sagen müssen oder tun, und erklärt uns auch aus dem Koran, welche Verse auf welche Art und Weise zu verstehen sind. Ja, das ist Weisheit. Obgleich sie zuvor sich wahrlich in deutlichen Irrtum befanden, vorab war bei ihnen kein Prophet, keine Weisheit, keine Sunna, keine Ayat, ja, niemand, der ihnen diese Sachen erklärt hat, niemand, der ihnen den Weg geleitet hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat uns also aus reiner Gnade von ihm heraus, nicht irgendwie aus irgendeiner guten Tat der Menschen, sondern aus reiner Gnade von ihm heraus. Die Menschen waren im deutschen Irrtum, im Schirk, im Kufr, und er hat ihnen einen Prophet geschickt, ohne dass sie es eigentlich verdient haben. Naam. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu denjenigen Menschen machen, die diese Wohltat Allahs mit Dankbarkeit erwidern, sodass wir diese Wohltat Allahs auf die beste Art und Weise zu unserem eigenen Nutzen gewinnen, und möge Allah uns unsere Sünden vergeben. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima kathira.